Guten Abend miteinander. Schön seid ihr alle hier. Wer interessiert sich fürs Thema KI in der Bildungslandschaft und ist deshalb hier? Das ist sehr schön. Falls ihr euch nachher fragt, was denn dieses ganze E-Collecting-Zeugs mit Bildungslandschaft zu tun hat und mit KI überhaupt und so. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für euch. Dieser Vortrag fällt aus aufgrund eines Unfalls, ganz kurzfristig. Und noch viel kurzfristiger ist Florian Moser jetzt eingesprungen. Ich glaube schon, das nur ist einen Applaus wert. Also innerhalb von wenigen Stunden, dass er sich da noch einen Vortrag, ja, ich wollte mindestens sagen, aus den Fingern gesogen hat. Denn Florian ist ja durchaus ein Experte auf dem Bereich. Er ist im Moment, gerade liegt er in den letzten Zügen seiner Dissertation im Bereich Sicherheit im E-Voting und wird uns jetzt dann etwas auch über E-Collecting, aber eben sicher erzählen. Seine Dissertation macht er am INRIA in Nancy und hat vorher an der ETH Zürich studiert. Das heißt, wir werden hier sicher auch etwas Fundiertes hören. Vielen Dank, Florian, dass du eingesprungen bist. Ich freue mich auf den Vortrag. The floor is yours.
Die Einführung und danke, seid ihr so spontan und kommt auch an einen spontanen Vortrag. Genau, ich bin zurzeit in Nancy. Ich werde nächste Woche meine Thesis defenden. Also ich bin ganz am Schluss. Mein Thema ist E-Voting, aber E-Collecting ist zumindest aus wissenschaftlicher Sicht doch relativ ähnlich. Und ich habe euch ein bisschen getrickt, weil wir machen zuerst E-Voting. Und das Ziel ist ja eigentlich, dass man aus der Vergangenheit lernt. Und ich bin zwar noch nicht so alt, aber ich sehe doch, wie sich gewisse Sachen repetieren, jetzt schon. Und dazu würde ich gerne ein bisschen die Geschichte von E-Voting aufarbeiten. Es geht nicht so lange, aber das ist eine Grafik, wie E-Voting-Systeme genutzt wurden in der Schweiz. Es gab ab 2003 wurde der Versuchsbetrieb erlaubt. Es gab am Anfang drei Systeme. Eines von den sogenannten Konsortium-System, das war eher die Ostschweiz. Dann das Genf-System, die französische Schweiz und Neuchâtel, das etwas ein eigenes System hatte oder respektive das eingekauft hatte. Und bis 2015 sah das eigentlich gar nicht schlecht aus, aber 2015 sah es dann, also, oder respektive später sah es dann plötzlich nicht mehr so gut aus. Und das Problem war, die Versuchsbetriebssysteme, die wurden relativ ad hoc entwickelt. Das ist gut für Versuche, aber sie wurden dann auch relativ lange ad hoc gelassen. Und dann 2015 ging eigentlich das meistverbreitete System plötzlich offline, und zwar ein paar Monate vor der Wahl. Das ist schon mal für die Kantone sehr uncool, weil sie ihre Organisation sehr kurzfristig umstellen müssen. Und es ging offline, weil erstens wäre es nicht mehr kompatibel gewesen mit der neuen Verordnung oder mit dem neuen Gesetz. Zweitens wurde dann aber auch ein Review ausgeführt über das System und man hat kritische Schwachstellen gefunden. Und dann ging das System sehr, sehr schnell offline und hat sich davon wie nicht mehr erholt. Und dann passierte eigentlich das Gleiche noch einmal 2019. Nicht mit dem Genfer System, da war eine nächste Generation von einem System geplant. Das ist dann vermutlich vor allem politisch geplatzt, da war ich nicht dabei. Hat sich jetzt aber 2024 herausgestellt, das, was sie damals implementiert hätten, hat auch nicht funktioniert, also aus kryptografischer Sicht. 2019 ging aber auch das Postsystem offline, oder respektive Kanton Neuchâtel hatte irgendwann keine Lust mehr und hat das System der Post übergeben. Die Post war sehr überzeugt von dem System und wollte es für mehr Wählende anbieten. Und was die Verordnung damals schon vorgesehen hat, ist, wenn man mehr als 10% des Elektorates bedienen will, dann muss man den Code veröffentlichen. Das Problem war, dass der Code schlimm war. Das hat die Post dann halt auch erst nach der Veröffentlichung realisiert. Man hat dann auch Gott sei Dank Schwachstellen gefunden, weil man kann nicht gut argumentieren, ja, der Code ist schlecht. Man muss schon sagen, warum es schlecht ist. Man hat dann auch Schwachstellen gefunden, die dann die Kryptographie gebrochen haben, lalalala. Aber auf jeden Fall mussten sie das System dann auch einfach offline nehmen. Die Post ist aber dran geblieben und 2022 ging dann ihr System wieder online. Aber ich möchte zuerst auf die Gesetzesänderung 2019 eingehen. Und zwar, was hat sich da geändert? Es kam eine neue Verordnung in Kraft, die viel stärker war als, also 2019 wurde es angestoßen, aber da wurde eine Verordnung angestoßen, die viel stärker war als vorher. Und der aktuelle Ansatz funktioniert ein bisschen so. Es gibt eine Verordnung, die FELES. Die FELES ist 15 Paragraphen und dann hat die FELES noch einen Anhang mit noch einmal 30, 50 Paragraphen, je nachdem, wie man zählt. Aber es definiert sehr klar, was sind die Eigenschaften von einem solchen System. Es definiert, wir wollen Wahlgeheimnisse und wir wollen eine Transparenz, also eine Verifizierbarkeit der Stimmen. Und es definiert, unter welchen Vertrauensannahmen diese Eigenschaften zustande kommen müssen. Und zwar darf man nicht einfach einen Server haben und dann sagt man, der Server ist sicher, wir haben einen Administrator, der vertrauenswürdig ist, sondern man muss das System auf eine gewisse Art verteilen. Und insbesondere wird auch dem persönlichen Gerät des Wählenden nicht vertraut. Für die Nachvollziehbarkeit, für die Verifizierbarkeit wird dem Stimmgerät nicht vertraut. Die Logik ist da, die Wählenden können ihr Stimmgerät eigentlich nicht kontrollieren, da ist Android oder iOS drauf und das Schweizer System soll sicher sein, auch wenn Android oder iOS einen Fehler hat oder ja auf dem Laptop Windows oder Linux. Und das ist so umgesetzt und es reicht nicht nur, dass die Schweizer Post sagt, wir haben das umgesetzt, sondern sie müssen es auch beweisen. Und zwar müssen sie den Quellcode offenlegen. Wir sind noch nicht bei Open Source, aber immerhin müssen sie den Quellcode offenlegen. Und sie müssen auch auf der mathematischen Ebene argumentieren, dass ihr System tatsächlich diese Eigenschaften hat. Ich schreibe hier formelle Beweise. Das ist eine mathematische Art, wie man diese Eigenschaften beweisen kann. Also unter gewissen Annahmen, wie immer. Aber es geht viel weiter, wie dass man einfach eine Spezifikation schreibt. Man muss auch auf eine gewisse Art wissenschaftlich argumentieren, dass es wirklich diese Eigenschaften hat. Es ist nicht nur eine starke Regulierung, sondern es ist auch aktiv. Das heißt, auch der Bund gibt Geld aus, um das System zu verbessern. Und zwar hat der Bund mittlerweile wahrscheinlich etwa 50% der E-Voting-Experten weltweit engagiert, die sich das System angucken. Die machen das jedes Jahr wieder. Also natürlich nicht jedes Jahr alle Experten, aber es kommen alle mal dran. Die schauen sich den Code an, die Spezifikation und die Beweise. Und es gibt einen Maßnahmenkatalog, der seit 2023 wesentliche Weiterentwicklungen am System vordefiniert, die Post umsetzen muss. Konkret, was jetzt gerade aktuell läuft, ist, es gibt eine Komponente im System, die einen Brief ausdruckt und an die Wählenden nach Hause sendet. Und diese Komponente muss zurzeit umgebaut werden, um sie weiter zu stärken gegen mögliche Angriffe. Das heißt, die Post muss da sehr zentral eine Komponente für ihr System umbauen. Es gibt weitere Maßnahmen, das ist auch online verfügbar. Und was man jetzt sagen kann, dank dieser Verordnung, natürlich auch dank dem großen Engagement der Schweizer Post, wir haben jetzt das technisch ausgereifte System weltweit. Und zwar mit einem großen Abstand. Es ist kein System, das nahe ist an der Transparenz und an der technischen Ausgefeiltheit. Und das ist jetzt eine Korrelation und keine Causation, aber seit 2022 ist das System durchgehend verfügbar. Wir hatten keine plötzlichen Sicherheitsfehler mehr. Es gab weiterhin Sicherheitsfehler. Das ist aber jetzt wie im Prozess drin. Die werden gefunden, die werden behoben. Es ist nicht plötzlich, wir können dieses System nicht mehr benutzen in der nächsten Wahl. Das ist toll, könnte man so sehen. Jetzt, wie sieht es aus mit der Verbreitung? Wir haben zurzeit 4 Kantone im Versuchsbetrieb. Primär für Auslandschweizer, 2 oder 3 Kantone auch für Menschen mit Behinderungen und 2 Kantone haben noch einige Pilotgemeinden. Also wenige Pilotgemeinden. Jetzt, die Folie bleibt sonst leer. Ja. Und was halt daran irgendwie spannend ist, wir hatten 2015 fast die Hälfte der Kantone der Schweiz oder etwa die Hälfte, die ein E-Voting-System angeboten hat. Und jetzt sind wir immer noch nur bei 4. So. Genau. Und das, da impliziere ich natürlich etwas, von wegen aus der Geschichte lernen. Jetzt kommen wir aber zu E-Collecting. Was sind dann die Anforderungen an ein E-Collecting-System? Und zwar, wir möchten 2 Anforderungen. Wir möchten eine Anforderung, das Unterschriftengeheimnis. Wenn wir eine Initiative unterschreiben oder ein Referendum, möchten wir nicht, dass überall steht, Florian Moser ist für Stimmalter 16, sondern wir möchten, dass das grundsätzlich geheim bleibt. Unter gewissen Annahmen, aber es soll eigentlich geheim bleiben. Und wir wollen Nachvollziehbarkeit. Das heißt, wir wollen sicher sein, dass meine Stimme gezählt wird, wenn ich unterschrieben habe. Und das Gegenteil, meine Stimme wird nicht gezählt, wenn ich nicht unterschrieben habe. Das sind die Eigenschaften, die wir möchten. Und die Eigenschaften ich glaube, da sind sich auch alle einig, das sind die Eigenschaften, die wir möchten, aber die sind immer unter gewissen Annahmen. Und das sind die, man braucht wirklich diese beiden Informationen, bevor man sich irgendwie ein Bild über ein System machen kann. Und die Vertrauensannahmen vom Status quo, also von den Signaturen, wie wir sie jetzt geben, sind sehr stark. Starke Vertrauensannahmen sind schlecht. Das heißt, stark heißt, wir müssen vielen Komponenten, vielen Personen vertrauen. Und beim aktuellen System vertrauen wir eigentlich allen, oder? Wir vertrauen dem Sammler, dem wir die Unterschrift geben, dass dieser dann nicht ausplappert, dass ich da unterschrieben habe, aber auch gleich den Komitees, den Gemeinden und am Schluss auch noch den Bund, weil der Bund kontrolliert das auch, oder respektive die Mitarbeiter der Gemeinden und des Bundes. Und eigentlich genau das Gleiche gilt für die Nachvollziehbarkeit. Wenn ich habe zurzeit, ich muss zurzeit der Gemeinde vertrauen, dass wenn meine Stimme da ankommt, meine Unterschrift, dass die dann auch sagen, ja, diese Person wohnt wirklich in dieser Gemeinde. Das ist jetzt allgemein, genau, Status Quo war einfach das Offline und jetzt beim E-Collecting, was neu dazu kommt, ist verstärkend eigentlich eine gewisse Zentralisierung der Daten. Wir werden nicht, oder es ist wahrscheinlich unrealistisch, dass in jeder Gemeinde ein eigener Server läuft. Das übersteigt wahrscheinlich die Möglichkeiten einer Gemeinde, es ist auch nicht effizient. Das heißt, wir haben dann zusätzlich wie noch eine Zentralisierung der Daten. Und ich mache es noch schlimmer, bevor es wieder besser wird. Wir haben auch Anforderungen, die im Konflikt stehen. Also man könnte das von der Slide vorher schon ein bisschen sehen, aber was so quasi einfach umzusetzen ist, ist entweder nur das Stimmgeheimnis oder nur die Nachvollziehbarkeit. Das heißt, wenn wir nur das Unterschriftengeheimnis möchten, dann geben wir einfach unsere Stimme irgendwo auf einen Server ein und dann vergessen wir es. Und umgekehrt, wenn wir nur die Nachvollziehbarkeit möchten, dann kann ich einfach online für alle sichtbar publizieren, ich habe dafür unterschrieben. Und dann sieht man auch direkt online, 30 Stimmen oder 30 Unterschriften oder 50.000 sind schon eingegangen, da können alle selber nachzählen. Das heißt, nur eine der beiden Eigenschaften ist immer sehr einfach. Aber wir möchten eben eigentlich beides gleichzeitig. Das heißt, wir möchten eigentlich gleichzeitig, dass man sieht, wie viele unterschrieben haben, aber dass man halt doch nicht sieht, wer. Aber irgendwie trotzdem, dass alle, die unterschrieben haben, auch Stimmen, auch unterschriftsberechtigt waren und so. Es gibt da, das, was ich sagen möchte, es gibt da einen Konflikt. Und eine weitere Art, ein einfaches System zu bauen, sind einfach sehr starke Vertrauensannahmen. Also wir können natürlich sagen, wir haben einen einzelnen Server. Ich glaube, ich habe da ein Beispiel. Wir können natürlich sagen, wir haben einfach einen sicheren Server. Wir haben eine zentrale Datenbank. Das ist einfach zu bauen. Aber ja, es ist halt ein schwaches System. Und im Gegenteil, im Gegensatz, was wir eigentlich möchten, sind schwache Vertrauensannahmen. Das heißt, dass wir wenige Komponenten vertrauen möchten. Und dafür brauchen wir vermutlich mehrere Server und wir brauchen kryptografische Methoden, damit diese Verifizierung erreichen können, während trotzdem das Unterschriftengeheimnis gesichert wird. Gut, jetzt ist das Problem, wie lösen wir das? Und zwar, was ist der aktuelle Stand der Forschung? Und ich bringe jetzt alle in diesem Saal gerade up to date. Null. Das ist ein bisschen überspitzt, wenn man E-Collecting eingibt, dann kommen da Resultate. Was ich damit meine, ist die Sicherheitssicht von E-Collecting. Also was wissen wir, wie baut man ein E-Collecting-System so, wie man aktuelle Systeme baut. Also aktuell, also wenn man sagen kann, ja, State of the Art, sichere Systeme, wie bauen wir das für E-Collecting? Und das ist zurzeit eigentlich unerforscht. Was wir haben, ist E-Voting. Ich habe jetzt mal 300 plus geschrieben, das ist wahrscheinlich viel mehr, aber die wahrscheinlich heute noch wirklich relevant sind, ist seit den 80er Jahren versucht man diesen Konflikt zu überbrücken, das heißt zwischen der Nachvollziehbarkeit und dem Stimmgeheimnis. Das heißt eben, wie das ein versteckter E-Voting-Vortrag. Wie funktioniert das bei E-Voting und was können wir daraus für E-Collecting lernen? Jetzt, ich gebe einfach einen groben Überblick, wie ein E-Voting-System so technisch ungefähr funktionieren kann. Ich lasse ein bisschen Buzzwords da für die, die das verstehen, aber es ist eigentlich nicht so wichtig, um die Slide zu verstehen. Aber wir haben eigentlich drei Probleme, die wir lösen. Wir haben das Problem, dass nur Leute abstimmen können, die auch abstimmen dürfen. Das nenne ich jetzt hier Eligibility. Dann haben wir ein weiteres Problem, dass die ja dann das physisch machen müssen, ohne direkt ihr Wahlgeheimnis zu verlieren. Das machen wir zurzeit mit Verschlüsselungen. Und wir haben in der Schweiz haben wir auch eine Verifikation, das heißt, die Wählenden geben das ein auf ihrem Gerät. senden das an den Server, respektive das Gerät sendet es an den Server, aber das Gerät muss nachher Codes anzeigen, die es vom Server bekommen hat. Und der Wähler oder die Wählerin muss diese Codes nachher vergleichen mit etwas, das sie über das, die Person über den Postweg bekommen hat. Und nur wenn die Codes übereinstimmen, dann darf die Person weiterfahren mit der Stimmabgabe. Und diese Codes stellen wie sicher, dass das eigene Gerät nicht die Stimme verändern kann, weil sonst kommen andere Codes raus. Das heißt, das ist ein Problem oder respektive zwei Probleme, die wir lösen. Es wird verschlüsselt für das Wahlgeheimnis, es wird individuelle Verifikation gemacht, damit es auch richtig ist, also für die Nachvollziehbarkeit. Und dann ganz am Schluss haben wir verschlüsselte Stimmen, eine Liste von verschlüsselten Stimmen. Weil es über das Internet ist, können wir aber eigentlich nicht annehmen, dass diese Stimmen anonymisiert sind, weil zumindest der Netzanbieter weiß, diese Person hat dann und dann abgestimmt. Wenn der Netzanbieter auch Zugriff hat auf einen der Server, dann könnte zum Beispiel der Netzanbieter das Stimmgeheimnis brechen, wenn die Stimme schon in Klartext ist. Das heißt, das Grundproblem ist, wir haben verschlüsselte Stimmen und wir wissen, zu welcher Person es gehört. Und dann gibt es ein Magic-kryptografisches Verfahren, die alle diese verschlüsselten Stimmen nimmt, sie entschlüsselt, aber der Link zur Person wird zerstört. Das ist einfach Trust Me, das ist... zu kurz ist das zu erklären, aber das funktioniert auf jeden Fall. Und das ist jetzt kryptografisch gesehen, ist das Schwierigste oder das fortgeschrittenste Bauteil, das wir brauchen in diesem Prozess. Gut, und jetzt, was ändert sich da bei E-Collecting? Erstens, wir haben fundamentale Änderungen bei der Wahlberechtigung. Bei der Wahl haben wir ein Stichdatum, alle, die dann eingeschrieben sind in der Gemeinde, dürfen abstimmen und die anderen dürfen nicht. Bei E-Collecting ist das nicht mehr praktikabel, weil die Sammelperioden sind sehr lange. Das heißt, wir haben jetzt neue Mutationen der Stimmberechtigung. Dann beim Casting wird es auch nicht besser. Es wird sogar schlimmer jetzt, wenn man überlegt, wenn man die Stimme verschlüsselt, dann weiß man nicht, ob im Ciphertext ein Ja oder ein Nein ist. Das macht aber bei der Unterschriftensammlung keinen Sinn mehr, weil sobald ich teilnehme, ich kann nur mit Ja teilnehmen, ich kann nicht mit Nein teilnehmen. Das heißt, nur die Verschlüsselung bringt nichts. Es ist schlimmer. Sobald ich teilnehme, weiß wer auch immer das beobachtet, dass ich Ja gestimmt habe. Das heißt, wir haben hier eine weitere Verstärkung. Und natürlich am Schluss geht es auch nicht mehr. Wir haben nicht mehr am Schluss, wir haben alle Stimmen, wir entschlüsseln alles und dann ist gut. Wir müssen das eigentlich immer wieder machen, weil die Komitees müssen wissen, wie viele Unterschriften sie noch brauchen. Und dadurch haben wir neue Side-Channels, nennt man das. Das heißt zum Beispiel, wenn in einer Gemeinde wenige Wählende sind, dann kann ich einer Person sagen, die ich unter Druck setze, du musst an diesem Datum unterschreiben. Und dann schaue ich, wo auch immer das publiziert wird, ob an diesem Datum eine neue Stimme hinzugekommen ist. Das heißt, hier haben wir auch neue Attacken, für die wir irgendeine Lösung finden müssen. Nicht alle haben kryptografische Lösungen. Das Problem kann man kryptografisch fundamental nicht wirklich beheben. Dafür muss man kann das politisch akzeptieren oder man findet politisch einen Weg, dass man sagt, ja, man publiziert nur alle Woche oder man publiziert nur nach 50 neuen Unterschriften, irgendwie so etwas. Es ist nicht alles nur ein kryptografisches Problem. Aber vieles kann man mit Kryptographie wahrscheinlich helfen. Gut, und dann komme ich noch zurück, das ist jetzt wie Stand Wissenschaft, null. Und dann komme ich noch etwas zum Hackathon. Da haben auch die meisten Ansätze haben gesagt, ja, wir wollen Stimmgeheimnis und Nachvollziehbarkeit. Und das ist gut, das heißt, diese Awareness ist eigentlich da, dass wir das brauchen. Aber was die Systeme oft nicht machen, oder es hat schlicht keines gemacht, was ihre Vertrauensannahmen sind. Das heißt, ja, ich erreiche Wahlgeheimnis, aber unter welchen Bedingungen? Das heißt, muss ich einem zentralen Server vertrauen? Ist das irgendwie verteilt? Das sind wichtige Informationen, um die Systeme überhaupt analysieren zu können. Aber da muss man auch den Hackathon natürlich ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist auch einfach noch nicht definiert in der Schweiz. Es ist noch nicht definiert, und das muss wahrscheinlich die Bundeskanzlei machen, was wollen Sie überhaupt? Also welche Vertrauensannahmen sind akzeptabel? Übernehmen wir das Gleiche von E-Voting, wie wir es für E-Voting haben? Falls das der Fall ist, ist keines der Systeme auch nur nahe dran, das umzusetzen. Ich glaube, das ist eine faire Aussage. Aber vielleicht sagt man, ja, wir nehmen weniger, vielleicht ist das akzeptabel. Genau, das ist dann halb eine politische Frage. Aber was zum Beispiel schon gibt, es gibt in St. Gallen schon ein E-Collecting und da sind zum Beispiel die Vertrauensannahmen auch nicht definiert und sie sind zurzeit auch nicht öffentlich. Also da habe ich nachgefragt, das ist jetzt in Bearbeitung, mal schauen, ob sie es veröffentlichen. Aber ihr System sagt auch, wir haben Wahlgeheimnis und wir haben Nachvollziehbarkeit, aber sie erklären nicht genau, unter welchen Umständen. Und wenn sie erklären, unter welchen Umständen, dann kann man sich besser ein Bild davon machen, ob das politisch akzeptabel ist oder nicht. Und für mich als Techniker oder als Wissenschaftler, dann kann man auch eigentlich erst überprüfen, ob das System diese Garantien überhaupt einhält oder nicht. Genau, das heißt, auch hier sind wir ein bisschen in den Kinderschuhen. Und jetzt wie weiter? Ein bisschen deprimierend. Ich starte jetzt mit den persönlichen Meinungen. Vorher sollte alles einigermaßen wissenschaftlich belegt sein, was halt geht in einem Nachmittag. Gut, so, ich stelle zwei Thesen auf. Und zwar These 1, das ist vom ersten Teil des Vortrages. Ein nachhaltiges Tempo braucht ein sicheres System. Meine persönliche Meinung ist, E-Voting ist zurzeit bei 4 Kantonen, weil die Kantone so wenig Vorhersehbarkeit hatten und sie mussten plötzlich das System dann doch abschalten. Jetzt ist diese Vorhersehbarkeit eigentlich gegeben, wir haben ein gutes System, aber der Zug ist vermutlich ein bisschen abgefahren. Das muss dann, ja. Wahrscheinlich werden jetzt immer wieder neue Kantone dazukommen, solange die Post noch Lust hat, das doch relativ teure System zu finanzieren. Aber ja, meine erste These ist, damit wir wirklich Tempo oder das beim E-Collecting wir dann nicht in 20 Jahren 4 Probebetriebe haben, müssen wir verhindern, dass Systeme plötzlich offline gehen. Genau, und was jetzt auch ein Claim, ich behaupte auch, wir haben die Zeit dafür, wir haben andere Prozesse, die auch lange dauern. Also es wird lange dauern, das ein wissenschaftliches System vorzuschlagen, das verhebt. Aber wir haben auch andere Prozesse, die lange dauern. Und ich glaube, wir sind nicht so fest unter Zeitdruck, wie es manchmal scheint. Und eben im Gegenzug, wir erarbeiten uns ein Projekt, das langfristig dann auch wirklich betrieben werden kann. Und These 2, das ist dann vom zweiten Teil vom Vortrag, wir brauchen eigentlich fundamental neue Lösungen. Wir können nicht gut einfach übernehmen, was beim E-Voting ist. Aber trotzdem, es ist machbar, wir starten nicht 1980, wir starten 2025 oder 2026. Wir können daraus lernen, was wir in den letzten Jahren für E-Voting erarbeitet haben, weil es ähnliche Probleme löst und wir können einige dieser Lösungen übernehmen. Und was auch sehr anders ist, ist in der Schweiz, 2003 gab es diese Expertise nicht in der Schweiz, aber es gab diese Expertise fast nicht international, aber es gab es sicher nicht in der Schweiz. Das ist jetzt anders. Die Bundeskanzlei ist sehr gut ausgestattet mit Expertise. Wir haben Industrie, also wir haben Firmen in der Industrie, die kryptografische Algorithmen tatsächlich implementieren können und die Expertise dazu haben. Und ja, wir haben auch eine Wissenschaft, die eine solide Basis hat dafür. Aber es braucht neue Lösungen. Gut, das wäre mein Talk. Ich freue mich jetzt auf Fragen.
Vielen Dank, dass ihr so lange geklatscht habt, bis ich auf der Bühne war und das Mikrofon ready. Vielen Dank auch nochmal Florian für diesen Vortrag. Ich habe schon länger vorbereitete Vorträge mit schlechteren Folien gesehen. Also das ist wirklich war spannend, auch dieser versteckte E-Voting-Vortrag. Und ich weiß, das ist gerade auch in der DigiGuest natürlich ein heißes Eisen, das Thema E-Voting. Deshalb bin ich jetzt gespannt auf die Diskussion. Ich bin gerade noch geblendet, aber hier drüben steht ein Mikrofon. Wenn jemand jetzt noch eine Frage hat an den Experten, dann wäre jetzt ein guter Moment, ans Mikrofon zu stehen und die Frage zu stellen. Und da sehe ich, da setzt sich auch schon jemand in Bewegung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für den wirklich spannenden Vortrag. Zum Glück habe ich es gerade noch auf diesen Zeitpunkt hier an den Winterkongress geschafft. Ich komme aus der Politik und darum ist meine Frage vielleicht ein bisschen politischer. Für mich ein wesentlicher Unterschied zwischen E-Voting und E-Collecting ist, bei E-Voting der Worst Case ist meiner Meinung nach fast nicht reparierbar, das Vertrauen wiederzugewinnen oder überhaupt rauszufinden, also erstmal rauszufinden, dass man gehackt wurde, dann das reparieren und dann den Entscheid fällen, ja, es ist wieder sauber funktionsfähig. Also da habe ich das wirklich ein Riesenrisiko. Hingegen bei E-Collecting sage ich, der GAU ist eine Abstimmung zu viel. Also der größte GAU wäre ja, dass eine Initiative, ein Referendum zustande kommt und der restliche Prozess startet, also die parlamentarische Beratung und schlussendlich die Abstimmung. mache ich irgendeinen Gedankenfehler? Also ich finde von dem her, E-Collect, auch wenn du es jetzt schon fast als schwieriger darstellst, wegen den Zeiten und all den Mutationen, sehe ich politisch das Risiko bei E-Collecting wesentlich tiefer als bei E-Voting. Was ist deine Meinung dazu?
Politische Frage, schwierig. Ich äußere mich sonst, ja, okay, doch, nein, ich kann auch politisch etwas sagen. Ja, das Problem, nein, ich sage zuerst wissenschaftlich etwas, genau. Das Problem ist es, dass man, wenn das System einmal kaputt ist, kann man nicht alles wieder reparieren. Das heißt zum Beispiel, wenn man merkt, jemand hat das System gehackt, dann kann man sagen, ja, wir canceln die Unterschriftensammlung oder die Wahl und wir machen es nochmal. Und für die Nachvollziehbarkeit ist das in Ordnung. Das Problem ist aber wenn man es entdeckt natürlich. Aber das Problem ist für das Stimmgeheimnis, das kann wie nicht repariert werden. Sobald jemand im System ist und öffentlich ist, wer für was unterschrieben oder abgestimmt hat, ist Schluss. Das heißt, in diesem Fall sind beide Systeme, ist weniger etwas, das man halt auf Detection setzen kann. Weil wenn man es detected, ist schon etwas sehr Wichtiges kaputt gegangen und kann nicht mehr repariert werden. Jetzt für die Abwägung zwischen Abstimmungen und eben das, am Schluss wird etwas umgesetzt und vorher sind wir ja nur am Unterschriften sammeln. Ist eine politische Entscheidung, ob man das geringer werten kann. Es gibt, ja.
Ich sehe vielleicht einen Rückkommensantrag.
Ein kurzer Kommentar. Also ich habe in der Karriere auch schon mehrere tausend Unterschriften gesammelt. Und ich habe schon solche gehabt, die haben unterschrieben, damit sie das Originalton, damit ich diese Scheißvorlage nach der Wuchtig ablehnen kann. Also es gibt einen plausible deniety, also man kann sagen, ja, ich habe unterschrieben, damit ich denen die Meinung an ein Nein reinbrennen kann. Also das, von dem her kann man dort seine Entscheidung jederzeit noch kehren, selbst wenn sie jetzt öffentlich wäre. Nur das so noch als Hinweis.
Um die Komplexität nicht allzu stark zu verringern, sehe ich. Genau, wir haben die nächste Frage. Vielen Dank.
Ja, Claudio vom damaligen Komitee für das Moratorium für E-Voting. Ich verstehe auch nicht, wieso dass da das Stimmgeheimnis reingebracht wird in dem E-Collecting, weil es hat in dem Thema bisher nichts zu tun gehabt beim Sammeln von Unterschriften. Weil erstens unterschreibt man nicht eine Meinung, man trifft nicht eine Wahl, sondern man unterschreibt dafür, dass etwas zur Abstimmung kommt. Und das ist auch ein Argument, das sehr zieht auf der Strasse bei der Sammlung von Unterschriften. Und das muss nicht geheim sein. Es könnte in der Zukunft vielleicht ein Vorteil sein, um das anzunehmen, dass man einen zweiten Kanal, einen digitalen Kanal einführt. Aber es ist nicht eine Abstimmung. Und das ist auch wichtig, weil wenn es zu etwas Ähnlichem wird wie eine Abstimmung, dann verändert das politische Gewicht, das das hat. Weil dann hast du plötzlich eine Konkurrenz, ein anderes Mittel, ein demokratisches, wo wie ein Resultat liefert, wo aber nicht legitim ist, weil nicht alle müssen mitmachen oder mitgemacht haben. Und nachher kommt nochmal eine Abstimmung. Und was ist denn, wenn dort plötzlich ein anderes Ergebnis rauskommt? Oder? Das führt zu einem komischen Feedback. Das, was wir jetzt nicht haben. Und das würde eine Stimme oder ein Unterstützungsgeheimnis für mein E-Collecting irgendwie neu dazu einfügen. Und im Moment haben wir das nicht. Ein anderer Punkt ist, man kann nicht nur
ein Ja... Also ich höre im Moment vor allem Statements, ja, genau. Aber die Frage noch nicht ganz verstanden. Kommt da noch
eine? Also die Frage ist, wieso, woher kommt die Idee von einem Stimmgeheimnis im Bereich E-Collecting? Weil das hat es nie gegeben, das gibt es nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich ein erkanntes Manko im aktuellen System.
Gut, dann fragen wir doch die Wissenschaft, woher kommt diese
Idee? Also im aktuellen System gibt es eine gewisse Form von Stimmgeheimnis, das ist de facto so, weil zum Beispiel wird nicht publiziert, Sie haben für diese und diese Unterschriften, für diese und diese Unterschriftensammlung haben Sie teilgenommen. Soweit ich das verstanden habe, aber das ist dann wieder außerhalb meines Fachgebiets, ist, dass auch ein Unterschriftengeheimnis gilt, das zumindest auf Bundeslevel. Okay, ja. Scheint zu stimmen, wenn Cristiano Bolivi das sagt.
Na gut, ich wechsle auf Hochdeutsch, weil mir wurde gesagt, auf Hochdeutsch ist besser.
War ein Natsch, ja.
danke, Claudio, für den Vortrag. kurzfristig war sehr super, danke.
Also und der Vortrag, den hat Florian gehalten.
Sorry, Florian, ja, sorry. Meine Frage ist mehr etwas technischer und geht vielleicht etwas weiter. Ich habe mir eigentlich jetzt vorher gerade überlegt, wieso gibt es hier Ansätze oder gibt es hier Überlegungen, wie man E-Voting, E-Collecting und eigentlich EID und all diese Konzepte in einer so unifizierten Public Key Infrastructure zusammenbringt und vielleicht sich das weiter überlegt und robuster designt, dass auch eben so Sachen wie Key Rotation und all das eigentlich mit eingedacht sind und man die Maßnahmen und die Restrictions für dieses System eigentlich sich als Ganzes überlegt und nicht jetzt als einzelnes Ding, das wir irgendwann mal machen würden. Oder wie viel hast du jetzt in deiner Arbeit vielleicht drüber nachgedacht oder bist du auf ähnliche Gedanken gekommen?
Also meistens wird das separat gesehen, auch aus Komplexitätsgründen. Jetzt auch beim E-Voting wird oft angenommen, es gibt eine Authentifizierung und die funktioniert. Und das wäre jetzt, wenn in der Schweiz EID dann wirklich kommt, dann könnte das die EID sein. Aber es wird oft schon separat gesehen. Aber ich würde dann wahrscheinlich antworten aus wenn ich die Bundeskanzlei wäre, würde es Sinn ergeben, wenn die alle etwa unterschiedliche, etwa ähnlich reguliert sind. Das heißt, dass sie die Eigenschaften werden anders sein, weil die Eigenschaft für EID ist Autorisierung und Authentifizierung und die Eigenschaft für E-Voting ist halt Wahlgeheimnis und Nachvollziehbarkeit. Aber wenn die Vertrauensannahmen irgendwie konsistent sind, das würde ich schon erwarten, ja.
Gut, vielen Dank. Und dann haben wir...
Ja, hallo, Daniel Graf, Stiftung für die Demokratie. Florian, wir haben ja schon, ich habe das Vergnügen über den Mittag mit dir, mich kurz austauschen und eben dieses Unterschriftgeheimnis, das ist das für mich der spannende Punkt. Jemand anders hat es schon angesprochen, weil eben du hast es sehr gut erklärt, eben ich verstehe wenig von Kryptographie, aber eben ich habe immer verstanden, dass E-Voting eben eine Knacknuss ist, oder? Und jetzt bringst du jetzt eigentlich diese E-Voting-Knacknuss eben mit diesem hohen Standard, eben mit dem Unterschriftengeheimnis sozusagen ins E-Collecting rein. Und eben für mich ist immer noch eine Frage, du hast gesagt, es gibt wie so eine Anforderung, aber ich denke jetzt, ich rede jetzt von mir als Stimmbürgerin und Stimmbürger. Und das Unterschriftengeheimnis, das ist ein kompletter Witz jetzt, oder? Eben beim Unterschriftensammeln, alle sehen alles, die Komitees sehen alles, die Sammelnden kopieren, die Komitees kopieren, also oder haben kopiert, jetzt machen es nicht mehr, aber erst seit 15 Jahren, vorher wurde es immer kopiert und in Datensätze umgewandelt. Also das ist ein offenes Geheimnis in dieser Kampagnenszene, das wurde gemacht. Und darum ist meine Frage jetzt als Stimmbürger und Stimmbürger aus der Perspektive, macht es nicht Sinn, dort nicht diesen Doppelsprung zu machen? Also wir haben jetzt ein System, wo wir eigentlich nicht, also wir sind, ich würde sagen, es ist ziemlich offen. Also es ist sehr public, es wird zwar nicht publiziert, aber es ist sehr public und mit großem Missbrauchpotenzial. Und macht das jetzt rein von der Komplexität her wirklich Sinn, diesen Sprung auf einmal zu machen, weil ich höre dort eben, es ist eine Entwicklungsleistung, die geleistet werden muss. Die Schweiz hat null investiert zum Thema E-Collecting in den letzten Jahren. Und das ist für mich so eine Frage. Und dann eben aus Sicht der Bevölkerung wollen wir in welchem Zeitraum wollen wir Systeme haben, oder? Weil es, wenn du, so wie ich jetzt rechne, und ich rechne, das ist vielleicht auch nochmal meine Frage, wenn ich jetzt nochmal hochrechne, eben 4 bis 5 Jahre für so ein Entwicklung für ein Versuchsbetriebssystem, oder? Dann wird es irgendwie 4, 5 Jahre gehen, mindestens, oder? Bis so etwas getestet wird. Und dann kann man sich immer fragen, wo stehen wir dann in 10 Jahren? Ist es dann ein Rollout national oder geht es dann 15 Jahre oder 20 Jahre? Und das sind für mich politische Dimensionen im Thema, im Feld Digitalisierung, Demokratie, wo ich einfach sage, nein, das sind wir nicht mehr in einem Zeitfenster, wo ich denke, dass diese Zeit, die du sagst, die haben wir, die glaube ich, dort haben wir sie nicht. Also dort also ist
die
so meine Frage
nach der Sprunghöhe.
Also die zwei Fragen, macht es aus deiner konzeptionellen Sicht nicht Sinn, dieses zu trennen, oder ist das möglich? Und nochmal die Frage, wenn du die Zeitdimension siehst, weil wir können diskutieren, eben wie viel Zeit, aber ich würde sagen, eben 4, 5 Jahre eben Entwicklung, 5 Jahre Pilotphase und dann Rollout, Nationalskalierung. Also das ist auch die Frage, siehst du das etwa so? Also wenn man jetzt das ungefähr sagen würde, für sein System, wie das du beschrieben hast. Danke.
Okay, ein paar Fragen. Ich werde zuerst wieder wissenschaftlich antworten, dann wieder persönliche Meinung. Was sich durchaus ändert zum jetzigen System, ist eine Zentralisierung. De facto werden die Daten irgendwo zentral gespeichert. Das ist auch der Fall beim E-Voting. Und der Trade-off, der da gemacht wurde, ist, dass dafür das System viel stärkere Eigenschaften haben muss. Ja, jetzt ist es der Fall, die Gemeinde, die Komitees, die kennen alle die Stimme, aber es sind viele Einzelpersonen. Und wenn da jemand zu viel weiß oder zu viele Unterschriften einfügt, hat das trotzdem insgesamt nicht einen so großen Effekt auf das System. Wenn man das elektronisch umsetzt, besteht durchaus die Gefahr, dass sobald es einen Administrator gibt, wenn es nur einen Server gibt und ein Administrator sieht dann plötzlich alles und kann auch sämtliche Unterschriften einfügen oder wieder entfernen, außer man setzt eben auf erweiterte Schutzmechanismen. Und im E-Voting wird dieser Trade-off eben gemacht. Das heißt, die Systeme sind technisch gesehen viel ausgereifter, um dem entgegenzutreten, dem geänderten Setting. Gut, dann komme ich wieder zu eher persönlichen Meinungen. Du hast angesprochen, dass die Entwicklung vermutlich sehr lange geht. Es ist schwierig zu sagen, wie lange. Mein Claim ist weiterhin, wir haben auch andere Prozesse, die lange dauern und die technische, die wissenschaftliche Arbeit kann parallel geschehen und ist vermutlich nicht, oder ich würde jetzt vermuten, dass es nicht wirklich der Blocker ist. Ich meine, für E-Collecting mussten wahrscheinlich auch sämtliche Kantone ihr Recht anpassen. Wir haben da durchaus Prozesse, die lange gehen. Jetzt, wie lange es geht, ja, keine Ahnung. Vielleicht zwei Perspektiven da noch. E-Voting geht jetzt auch schon 20 Jahre und es ist immer noch nicht in starker Nutzung und das ist für mich eben die These 1. Ich glaube, insgesamt sparen wir Zeit, wenn wir es von Anfang an so machen, dass die Systeme nicht plötzlich offline gehen können. Und jetzt zum Beispiel bei der EID mussten wir auch zwei Anläufe nehmen, weil es zuerst ja gewisse Eigenschaften gab, wo eine Mehrheit der Stimmbevölkerung das nicht wollte. Und auch jetzt, wo es eigentlich technisch gesehen nicht schlecht ist, war es nur sehr knapp. Das heißt, dann fände ich es schwierig verteidigbar, warum wir dann bei E-Collecting auch auf eine technisch eher schnelle Lösung setzen, wenn es schon bei EID so knapp war.
Gut, vielen Dank für diese Ausführungen. Es geht hier schon fast ein bisschen zu wie im Parlament. Die Plädoyers werden länger. Vorne wird auch heftig diskutiert. Ich bin froh, wenn ihr das ein bisschen leiser macht, weil es ein bisschen irritierend hier oben auf der Bühne. Und bin jetzt gespannt, welches Plädoyer und ob am Schluss dann auch noch eine Frage dazu kommt. Entschuldigung dafür, ich lasse das ganz offen. Nächste Frage bitte.
Ja, also ich versuche es kurz zu machen. Vorgängige Aussage war, in dem System gäbe es nur ein Ja.
Ich werde dann wieder übersetzen
auf Hochdeutsch diesmal. Da war vorhin die Aussage, in diesem System gäbe es nur ein Ja als Abstimmung, also als Auswahl. Das heißt, wenn man teilnimmt, ist klar, dass es ein Ja gewesen ist. Wieso? Das scheint mir nicht logisch zu sein. Im Gegenteil, ich stelle mir vor, dass ich auch explizit bei meiner Gemeinde am Portal einloggen kann und sage, nehme ich nicht teil. Und dann sehe ich nach einem Jahr, dass da auch meine Nicht-Teilnahme dann so war. Nicht, dass jemand irgendwie meine Unterschrift auf einem Papierbogen dann gefälscht hat und die Gemeinde das validiert hat. Also da wäre also die zweite Option durchaus ein Mehrwert, der E-Collecting nebst dem Papierkanal dazu bieten könnte. Ja. Und noch ein Kommentar zu vorhin, auch beim E-Voting respektive beim Nicht-E-Voting ist nicht die Teilnahme geheim. Dafür haben wir nämlich auch die ungültige Stimme und die Leerstimme im System. Also die Teilnahme selbst, die führt nicht dazu zu einer Information, ob man auch richtig abgestimmt hat. Ja. Nur die Stimme selbst ist geheim. Und das ist bei E-Collecting eben überhaupt nicht relevant, weil die Verantwortung muss da nicht diffus sein, um auch disruptiv zu sein, was bei einer Abstimmung wichtig ist, dass keine Regierung, keine Gegenpartei oder so wirklich großen Einfluss nehmen kann. Das ist der Grund, wieso dass es ein Stimmgeheimnis gibt und das beim E-Collecting einfach nicht wirklich notwendig ist.
Gut, vielen Dank für den Kommentar. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es noch was zu beantworten
gibt. Doch, ich habe etwas aufgeschrieben. Genau, ich glaube zum Stimmgeheimnis, ob es das geben muss oder nicht, ich glaube, dazu hatten wir schon eine Frage. Aber sonst bin ich einverstanden. Genau, wenn man natürlich eine Möglichkeit einbaut, dass man auch wie eine Nein-Unterschrift geben kann, dann würde die reine Teilnahme nicht mehr sagen, ob das wirklich eine Unterschrift dafür ist. Das gibt es zurzeit nicht. Das heißt, ich habe jetzt einfach das Setting genommen von E-Voting und dann einfach trivialerweise für E-Collecting wiederverwendet und dann gibt es da einen neuen Fehler. Was man auch machen könnte, ist, dass man zum Beispiel nicht nur die Signatur verschlüsselt, sondern dass man wie zusammen verschlüsselt, für welche Initiative überhaupt die Signatur ist. Und dann hat man wieder einfach etwas, das verborgen ist, und dann wäre das auch eine mögliche technische Lösung. Ich will damit nur sagen, man kann nicht einfach ein E-Voting-System nehmen und damit E-Collecting machen, weil bei E-Voting-Systemen, wie Sie eben auch gesagt haben, ist die Teilnahme nicht privat. Oder zumindest in der Schweiz. In gewissen Legislationen ist es privat, aber in der Schweiz ist das eine Information, die nicht so stark geschützt ist.
Ja. Gut, vielen Dank. Und wir haben noch eine neue Frage.
Ja, eine ketzerische Frage. Wenn wir beim E-Collecting auch das Nein einführen, müsste ich nicht auch bei einer längeren Sammelfrist meine Meinung ändern können und die Unterschrift zurückziehen?
Damit das nicht zu einfach wird, ja.
Genau, und dann ziehen Sie noch dreimal zwischen den Kantonen um und dann haben die Kryptografen gar keine Lust mehr. Also jetzt bei der Stimmabgabe in der Schweiz ist es der Fall, dass man seine Stimme nicht ändern darf. Ich nehme an, das gilt bei Signaturen, also de facto gilt es zurzeit bei Signaturen. Aber das wäre dann eine politische oder eine legislative Entscheidung.
Und da kommt noch eine Frage dazu, auf die ich sehr gespannt bin jetzt. Ja, wir haben noch Zeit, du kannst ein kleines Plädoyer machen.
Nein, ich stelle nur die Frage. Du hast erwähnt, dass eine Tendenz für eine Zentralisierung bestehen könnte für E-Collecting. Ich bin da nicht gleicher Meinung, weil ich sage, jede Gemeinde speichert heute über den ganzen, mindestens über die ganze Sammellaufzeit alle Unterschriften ab, um überhaupt Doppelunterschriften zu speichern. Also haben wir dort eine dezentrale Datenhaltung. Und jetzt meine Frage, siehst du das Potenzial, dass wir für E-Collecting, nicht so wie bei E-Voting, aber für E-Collecting das Potenzial haben, eines verteilten Systems über alle 2110 Gemeinden, um da eine neue Architektur zu bauen?
Ich sehe das Potenzial. Ich stelle mir das technisch gesehen schwierig vor. Also vielleicht, was man zu zentralisieren sagen kann, jetzt bei E-Voting, ist, bei E-Voting lässt man konkret einfach 4 Server parallel laufen auf unterschiedlichen Betriebssystemen. Am Schluss läuft der gleiche Code und es ist bei der gleichen Firma, aber ja. Aber die Idee ist, dass drei von diesen 4 Servern können gehackt werden. Aber diese Server sind trotzdem, die lässt man nicht einfach im Internet stehen, sondern die sind sehr gut gesichert. Es gibt Monitoring, es gibt Spezialisten, die das betreuen. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, einen Server mit ähnlichen Anforderungen in jeder Gemeinde zu platzieren. Weil ich glaube, dazu fehlt uns ein bisschen schlicht das Personal. Vielleicht, aber das ist eine Kostenfrage, das ist eine politische Frage. Wenn man das machen möchte, ja, aber vielleicht kann man auch, ja, die Frage ist, was insgesamt ein besseres System gibt. Vielleicht braucht es die Zentralisierung für das nicht unbedingt, sondern es gibt tatsächlich de facto ein besseres System, wenn es in einem gewissen Maß zentralisiert ist, weil du dann die Expertise und die Ressourcen für dieses zentrale System entsprechend erhöhen kannst.
Wunderbar, herzlichen Dank dir, Florian, für all diese Antworten. Vielen Dank auch euch für die engagierte Diskussion, auch wenn ich den einen oder anderen flapsigen Spruch jetzt abfallen lassen. Ich fand das sehr toll, dass um diese Zeit noch so engagiert diskutiert wird. In dem Sinne gerne einen Applaus für Florian, aber auch einen für euch selbst.